Dieses Gedicht, die Frucht der großen Alpenreise mit Johannes Gessner anno 1728, ist mir am schwersten geworden. So, der, wie eben gesagt worden ist, kraftvolle Mensch Albrecht von Haller.
Eine bedeutende Persönlichkeit, ein großer Wissenschaftler, aber auch ein Mensch mit vielen Widersprüchen. Sein erstaunlich früher und bewundernswert schneller Werdegang zum Arzt und zum Universalgelehrten hat Haller durch halb Europa geführt, durch die große Welt der Höfe und der Städte. Und vieles von dem, was dieser Hochbegabte, aber auch vor allem was das Moralische anging, hochsensible junge Mensch gesehen hat, hat ihm überhaupt nicht gefallen. Dem gläubigen Protestanten, dem Menschen des Barock, der er auch gewesen und sein ganzes Leben lang auch geblieben ist. Vanitas. Er empfand eine tiefe Sehnsucht nach einer heilen Gegenwelt. Eine Welt ohne Ruhm, Prunk und Ehrsucht, ohne Fürstenwillkür, Mätressenwirtschaft, Tanz ums goldene Kalb, Nepotismus, Korruption, Dekadenz, Sitten und Gottlosigkeit, eben eine Welt ohne Eitelkeit. Ausschnitte aus die Alpen. Tübingen, Leiden, London, Paris, Basel und Bern und die Welt der Schweizer Berge. Oder Krieg den Höfen und den Städten, Friede den Alphütten 1728. Geht, eitle Sterbliche, erfüllt die Luft mit Schlössern, teilt nach Korinthens leer gehauene Berge aus, belebt der Gärten Pracht mit steigenden Gewässern, bedeckt mit Samt den Leib und mit Porphyr das Haus. Elende, rühmet nur den Rauch in großen Städten, wo Bosheit und Verrat im Schmuck der Tugend gehen. Die Pracht, die euch umringt, schließt euch in güldne Ketten, erdrückt den, der sie trägt, und ist nur andern schön. Dort spielt ein wilder Fürst mit seiner Diener Rümpfen. Sein Purpur färbet sich mit lauem Bürgerblut. Verleumdung, Hass und Spott zahlt Tugenden mit Schimpfen. Der giftgeschwollene Neid nagt an des Nachbarn Gut. Verblendete Sterbliche, die bis zum nahen Grabe Geiz, Ehr und Wollust stets an eitlem Angel hält, die ihr der kurzen Zeit genau gezählte Gabe mit immer neuer Sorg und leerer Mühe vergällt, die ihr das stille Glück des Mittelstands verschmäht und mehr vom Schicksal heischt als die Natur von euch, die ihr zur Notdurf macht, worum nur Torheit fleht. O glaubt's! Kein Stern macht froh, kein Schmuck von Perlen reich. Seht, ein verachtet Volk zu Mühe und Armut lachen. Die mäßige Natur allein kann glücklich machen. Anti-aristokratischer Affekt ist nicht zu überhören. Auch ein antipatrizischer? Jedenfalls, Haller entdeckt weniger die Alpen als die Elbler. Er sieht sie ganz neu. Er bewundert sie und er idealisiert sie. vergnügtes Volk, o danke dem Geschicke, das dir der Lasterquell den Überfluss versagt. Dem, den sein Stand vergnügt, dient Armut selbst zum Glücke, da Pracht und Üppigkeit der Länderstütze nagt. Zwar die Natur bedeckt dein hartes Land mit Steinen, allein dein Pflug geht durch und deine Saat errinnt. Sie warf die Alpen auf, dich von der Welt zu zäunen, weil sich die Menschen selbst die größten Plagen sind. Glückseliger Verlust von schadenvollen Gütern. Der Reichtum hat kein Gut, das eurer Armut gleicht. Die Eintracht wohnt bei euch in friedlichen Gemütern, weil kein beglänzter Wahn euch Zwietrachtsäpfel reicht. Die Freude wird hier nicht mit banger Furcht begleitet, weil man das Leben liebt und doch den Tod nicht hasst. Hier herrscht die Vernunft von der Natur geleitet, die, was ihr nötig sucht und mehrers, hält für Last. Und hier hat die Natur die Lehre, recht zu leben, dem Menschen in das Herz und nicht ins Hirn gegeben. Ja, entfernt vom eiteln Tand der mühsamen Geschäfte wohnt hier die Seelenruh und flieht der Städte Rauch. Ihr tätig Leben stärkt der Leibe reife Kräfte, der träge Müßiggang schwellt niemals ihren Bauch. Die Arbeit weckt sie auf und stillet ihr Gemüte. Die Lust macht Mühe gering und die Gesundheit leicht. In ihren Adern fließt ein unverfälscht Geblüte, darin kein erblich Gut von siechen Vätern schleicht, das Kummer nicht vergällt, kein fremder Wein befeuert, kein geiles Eiter fault, kein welscher Koch versäuert. Die welschen Köche, die gottlosen und von Halle nicht sehr geliebten Franzosen. Wie Sie alle wissen, ist Halle später, es ist vorhin gesagt worden, nie ein Revolutionär gewesen. Im Gegenteil, ein dezidierter Gegner der Demokratie. Hier aber, in den Alpen, schlägt sein Herz eindeutig für die Einfachen, die Naiven, die Bescheidenen, Anspruchslosen, ja sogar die armen Menschen und die Reichen, die Mächtigen und erstaunlicherweise für einen Gebildeten wie Halle auch die Gebildeten kriegen ihr Fett weg. Halle hat nicht viel gehalten später von seiner künstlerischen Begabung, von seiner Bestimmung als Dichter. Und doch, er hat als Erster die Alpen auch als Künstler gesehen, hat sich von der Landschaft und der Natur, die man bisher verachtet, als öde und gefährlich empfunden hat, ergreifen lassen und hat dieses Erlebnis in Sprache gefasst. 50 Jahre vor einem gewissen Johann Wolfgang von Goethe. Bitte. Wenn der Sonne erster Strahl der Gipfel Schnee vergüldet und ihr verklärter Blick die Nebel unterdrückt, so wird, was die Natur am prächtigsten gebildet, mit immer neuer Lust von einem Berg erblickt. Ein angenehm Gemisch von Bergen, Fels und Seen fällt nach und nach erbleicht, doch deutlich ins Gesicht. Die blaue Ferne schließt ein Kranz beglänzter Höhen, worauf ein schwarzer Wald die letzten Strahlen bricht. Bald zeigt ein nah Gebirg die sanft erhobenen Hügel, wovon ein laut Geblök im Tale widerhallt. Bald scheint ein breiter See, ein meilenlanger Spiegel, auf dessen glatter Flut ein zitternd Feuer wallt. Bald aber öffnet sich ein Strich von grünen Tälern, die hin und her gekrümmt sich im Entfernen schmälern. Hier zeigt ein steiler Berg die mauergleichen Spitzen, ein Waldstrom eilt hindurch und stürzet Fall auf Fall. Der dick beschäumte Fluss dringt durch der Felsen Ritzen und schießt mit Gärkraft weit über ihren Wall. Das dünne Wasser teilt des tiefen Falles Eile. In der verdickten Luft schwebt ein bewegtes Grau. Ein Regenbogen strahlt durch die zerstäubten Teile und das entfernte Tal trinkt ein beständiges Tau. Ein Wanderer sieht erstaunt im Himmel Ströme fließen, die aus den Wolken fliehen und sich in Wolken gießen. Ja, ja, man denkt doch schon ein bisschen an Goethes Gesang der Geister über den Wassern. Wenn man denkt, dass Hallen auch hier ein Pionier ist, das ist das erste Mal in der deutschen Literatur Naturerlebnislyrik. Dann muss ich sagen, so schlecht, wie das hin und wieder gesagt wird, ist diese Poesie auch nicht. Hallen hat eine Sprache erst erfinden müssen. Anmerkung. Alle Kräuter auf den Alpen sind viel wohlriechender als in den Tälern. Selbst diejenigen, so anderswo wenig oder nichts riechen, haben dort einen angenehm saftigen Narzissgeruch. Wir sind auch jetzt, wie es sich zu gegebenem Anlass und zu diesem Ort gebührt, beim bedeutenden, aber vielleicht doch ein bisschen enthusiastischen Botaniker. Die Luft erfüllt sich mit reinen Ambra-Dämpfen, die Florens bunt Geschlecht gelinden Westen zollt. Der Blumen schäckicht her scheint um den Rang zu kämpfen, ein lichtes Himmelblau beschämt ein nahes Gold. Ein ganz Gebirge scheint gefirnist von dem Regen, ein grünender Tapet gestickt mit Regenbögen. Dort ragt das hohe Haupt vom edlen Enziane weit über niedern Chor der Pöbelkräuter hin. Ein ganzes Blumenvolk dient unter seiner Fahne. Sein blauer Bruder selbst bückt sich und ehret ihn. Der Blumen helles Gold, in Strahlen umgebogen, türmt sich am Stängel auf und krönt sein grau Gewand. Der Blätter glattes Weiß mit tiefem Grün durchzogen, bestrahlt der bunte Blitz von feuchtem Diamant, gerechtestes Gesetz, dass Kraft sich Zier vermähle. In einem schönen Leib wohnt eine schönere Seele. Hier kriecht ein Niedrigkraut, gleich einem grauen Nebel, dem die Natur sein Blatt in Kreuze hingelegt. Die holde Blume zeigt die zwei vergüllten Schnäbel, die ein von Amethyst gebildeter Vogel trägt. Dort wirft ein glänzend Blatt, in Finger ausgekerbet, auf einen hellen Bach den grünen Widerschein. Der blumenzarten Schnee, den matter Purpur färbet, schließt ein gestreifter Stern in weiße Strahlen ein. Smaragd und Rosen blühen auch auf zertretener Heide und Felsen decken sich mit einem Purpurkleid. Allein, wohin auch nie die milde Sonne blicket, wo ungestörter Frost das öde Tal entlaubt, wird hoher Felsengruft mit einer Pracht geschmücket, die keine Zeit versehrt und nie der Winter raubt. Im nie erhellten Grund von unterirdischen Grüften wölbt sich der feuchte Ton mit funkelndem Kristall.
Der schimmende Kristall sprost aus den Felsenklüften, blitzt durch die düstere Luft und strahlet überall. O Reichtum der Natur, verkriecht euch, welsche Zwerge! Europens Diamant blüht hier und wächst zum Berge. In dieser wunderschönen Landschaft träumt der junge Dichter und der junge Mensch noch einmal den Traum von der Unschuld des goldenen Zeitalters. Es kann doch hier in diesen Bergen nichts Böses und nichts Schlechtes geben, auch nicht auf dem Gebiet der Liebe. Denn hier, wo die Natur allein Gesetze gibet, umschließt kein harter Zwang der Liebe holdes Reich. Was liebenswürdig ist, wird ohne Scheu geliebet, Verdienst macht alles wert und Liebe macht es gleich. Die Liebe brennt hier frei und scheut kein Donnerwetter. Man liebet für sich selbst und nicht für seine Väter. Sobald ein junger Hirt die sanfte Glut empfunden, die leicht ein schmachtend Aug in muntern Gliedern führt, so wird der Schäfersmund von keiner Furcht gebunden, ein ungeheuchelt Wort bekennet, was ihn rührt. Sie hört ihn und verdient sein Brand ihr Herz zum Lohne, so sagt sie, was sie fühlt und tut, wonach sie strebt. Die Sehnsucht wird hier nicht mit eitler Ziererei belästigt. Er liebet sie, sie ihn, dies macht den Heiratsschluss. Die Ehe wird oft durch nichts als beider Treu befestigt. Für Schwüre dient ein Ja, das Siegel ist ein Kuss. Die holde Nachtigall grüßt sie von nahen Zweigen. Die Wollust deckt ihr Bett auf sanft geschwollenes Moos. Zum Vorhang dient ein Baum, die Einsamkeit zum Zeugen. Die Liebe führt die Braut in ihres Hirten Schoß. O dreimal seligs Paar, euch muss ein Fürst beneiden, denn Liebe balsamt Gras und Ekel herrscht auf Seiden. Hier bleibt das Ehebett rein. Hier bleibt das Ehebett rein. Man dinget keine Hüter, weil Keuschheit und Vernunft darum zu Wache stehen. Ihr Vorwitz späht nicht auf unerlaubte Güter. Was man geliebet, bleibt auch im Besitze schön. Die Hirtin grüßt den Mann, der sie mit Lust erblicket. Der kindermuntre Schwarm frohlockt und spielt um ihn und ist der süße Schaum der Euter ausgedrücket, so sitzt das frohe Paar zu schlichten Speisen hin. Begiert und Hunger würzt, was Einfalt zubereitet, bis Schlaf und Liebe sie umarmt ins Bett geleitet. Ach, die Liebe in den Bergen. Keine voreiligen Schlüsse. Es geht hier keinesfalls, wie man vielleicht meinen könnte, um Erotik pur, befreite Sexualität oder so etwas. Es steht da nämlich auch, der keuschen Liebe Hand streut selbst auf Arbeit Rosen. Wer für sein Liebstes sorgt, findet Reiz in jeder Pflicht. Arbeit und Pflicht, Zwingli und Calvin lassen grüßen. Aber vielleicht gerade deshalb, und dies nun zum Schluss, lassen sich die rechtschaffenen Bergler auch nie und nimmer und durch gar nichts verführen. Auch nicht durch ein Reichtumsangebot. durch ein Reichtumsangebot aus der bernischen Natur. Der Finanzminister wird nicht zufrieden sein mit dem, was er jetzt hört. Nicht? Kein Wunder, dass Eppe in der
Kennen wir.
Wir gehen.
Ja. Ich brauche es laut. Es kommt die Natur, kommt sonst nicht durch.
Aus Schreckhorns, kaltem Haupt, wo sich in beide Seen Europens Wasserschatz mit starken Strömen teilt, stürzt Nüchtlands Aare sich, die durch beschäumte Höhen mit schreckendem Geräusch und schnellen Fällen eilt. Der Berge reiche Schacht vergüldet ihre Hörner und färbt die weiße Flut mit königlichem Erz. Der Strom fließt schwer von Gold und wirft gediegne Körner, wo sonst nur grauer Sand gemeines Ufer schwärzt. Der Hirt sieht diesen Schatz, er rollt zu seinen Füßen. O Beispiel für die Welt! Er sieht's und lässt ihn fließen. Das, meine Damen und Herren, waren die physisch und moralisch und überhaupt durch und durch gesunden Elbler. Albrecht von Halles, ach, so langweiliges Gedicht, die Alpen. Meister Gilbert Päffken, Perkussion und am hochalpinen Vibraphon.
Und Hans Ritschi, Rezitation, Text zusammenstellen.
Dankeschön.